BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence.
Mahlzeit und herzlich willkommen zum BI or Die Podcast. Heute nochmal aus dem kongenialen und kollegialen Köln. Und ich stelle mir heute die Frage, was steht auf unserer Wunschliste für das Jahr 2025? Und dafür brennen wir heute wieder ein Feuerwerk an besonderen Gästen ab. Markus, Michael und Arthur sind wieder am Start. Und ja, bevor wir loslegen mit der eigentlichen Frage und ihr eure Wunschlisten, Wunschzettel präsentieren könnt, stelle ich euch noch eine kurze andere Frage. Das ist vielleicht mein Wunschzettel. Wird das kostenlose Aquarium Visual in 2025 ein Update bekommen? Und wenn ja, welches?
Es wird kostenpflichtig.
Es ist schon kostenpflichtig. Es gibt eine kostenpflichtige Version.
Da sind mehr Fische drin, ne?
Ja.
Also kann man sich auch keine neuen Fische wünschen.
Und
3D-Effekt.
3D-Effekt, genau. Microsoft ist ja auch auf dem 3D. Ja.
Ach so.
Ja. Genau. Ja. Oh Gott. Alle Icons werden 3D?
Nein.
Es wäre natürlich schon cool, ne, wenn man so über die Zeitachse sehen könnte, dass das die Fische mal näher an das Rand schwimmen und wieder.
Die Fische werden größer und kleiner. Wir haben Wachstumseffekte in den Fischen.
Sehr schön. Ja, seht ihr, da haben wir direkt eine kostenlose Tipp, genau.
Ja, oder man kann auch die Routen der Fische, dass man sagen kann, hier die Fische können von Ecken schwimmen, dann kann man noch in Dino auf Ecken legen, so wo sich Fische hinbewegen, da hast du dann die Schwerpunkte.
Renner-Penner-Analyse, ja, genau. Im Aquarium.
Aber jetzt, ich will darüber eigentlich nicht so viel nachdenken.
Ich habe auch Sorge, wenn die Kreativität bei Michael so stark ansteigt. Wer soll das umsetzen?
Nicht wir, aber lasst uns mal gucken, was wir denn vielleicht uns sonst noch wünschen können für 2025. Wenn ich überlege, in 2024 hatten wir schon etliche Aha-Momente mit dem GA von Fabric, mit der Datasphere, die richtig durchgestartet ist. Also wir hatten schon eine ganze Menge, was in 2024 passiert ist. Was war denn euer absoluter Game-Changer-Moment, was Technologie angeht, im vergangenen Jahr?
Also für mich ist natürlich das weitere Vorangehen von Dataflows der Hit in der Hinsicht. Also das von, ich kann nur Daten innerhalb meines Power BI's Workspaces speichern, hinzu, ich kann das Ziel selber definieren und kann auch auf eine SQL-Datenbank hinschieben, was so förmlich das ETL-Werkzeug geöffnet hat für den Business-Bereich, der aber trotzdem auf akzeptierte Technologie der IT zugreifen kann. Und jetzt geht's weiter mit den Continuous Integration, Continuous Development, Deployment. Und ich glaube, da können wir noch viel drauf hoffen, vor allem wenn das dann, ja, mal gucken, wie es ist. Es kostet ja immer noch Performance, was wiederum Geld ist in der Kapazität. Daher hat ja Python so seinen Aufwind innerhalb der Fabric-Umgebung. Weiß nicht.
Also ich habe seit der Schule noch nie so viel programmiert wie in 24, was zum einen ja durch natürlich KI und ChatGPT als Assistent bedingt ist, aber eben auch durch diese einfache Verfügbarkeit in Fabric. Man muss nicht installieren, mit irgendwelchen Bibliotheken sich da rumschlagen, sondern es ist halt einfach da und habe quasi das Programmieren nach 20 Jahren dann wieder für mich entdeckt, obwohl ich es ja auch irgendwann studiert habe, weil er immer nur Berater war und eher so kleine Lösungen dann gebaut habe oder eben Low-Code-Sachen wie Power BI. Ja, das war so, glaube ich, das mit dem meisten Impact in Notebooks. An sich gab es ja Neuerungen, die kommen ja immer so zeitversetzt an. Aber wir kommen ja wahrscheinlich noch zum Ausblick. Da will ich jetzt mal nicht zu viel vorgreifen, aber in 24, wenn man so, klar, das Realtime ist GA gegangen, die SQL-Datenbank ist jetzt auch in Fabric, die ganzen Monitoring-Features, die sind für mich da auch entsprechend wichtig und natürlich CI/CD, was so ab Januar 25 dann auch wirklich in die Produktivität übergeht mit dem Dataflow Gen 2. Da sind so natürlich Ankündigungen, die werden sich dann bewähren noch.
Ich würde mal sagen, das Fabric, wir hatten ja da schon mal gesprochen, so dieses Ease of Use, dieses Integrationsthema. Ähnliches gilt so ein bisschen für Power BI. Da sind ja auch so ein paar Sachen gemacht worden, die es einfacher zu nutzen machen, so ein bisschen Streamline nochmal. das ist halt auch ein unglaublicher Spagat, der an der Stelle gemacht wird. Auf der einen Seite möchte man ein Tool, ein Werkzeug bieten, was so für den Data Professional tragbar, nutzbar ist, und auf der anderen Seite eins, was für den Business-Anwender auch nutzbar ist. Und das ist halt schon so eine Spannungsbreite, die schwierig manchmal ist. Und ich finde aber immer noch, diese Root sollte man, die Wurzeln sollte man nicht vergessen, dass man sagt, okay, Power BI ist irgendwo so ein Endanwender-Tool. Power BI ist irgendwo so ein Business-Tool. Weil wenn man den User da vergessen, da verlieren, dann wird auch ganz schnell diese breite Akzeptanz in Unternehmen einbrechen. Weil was man ja schon hat, auch wenn Fabric jetzt relativ schön integriert ist, das ist natürlich den Komplexitätsgrad und das, was man machen kann, extrem erhöht. Also zum Anfang war Fabric irgendwie 3, 4, 5 Icons, die man nutzen konnte. Ja, jetzt sind es 20 Icons. Also ist schon krass.
Ja.
Und was ich halt technologisch sehr spannend finde, ist wirklich, dass es sehr viele Dinge, die es vorher schon gab, schön bündelt und man jetzt nicht mehr tausende Freigaben für Firewalls braucht, tausende Dinge, die man einstellen muss, sondern alles schön zentriert hat und einfach nur Knöpfe drücken kann und es funktioniert. Und ähnlich wie so ein Mischpult kann man sagen, ein bisschen mehr Dataflow, ein bisschen weniger Python. Der andere sagt, ich möchte ein bisschen mehr Python, ein bisschen weniger Dataflows. Also man kommt mit verschiedenen Einstellungen zu guten Ergebnissen. Und es kann reichen von, ich binde mir nur eine flache Tabelle an, bis zu, ich habe ein komplexes Datenmodell.
Die Gefahr ist natürlich auch immer gegeben, dass man dann an irgendeiner Stelle falsch abbiegt, vielleicht als Self-Service-Nutzer einen Pfad nimmt, der eher für die Experten gedacht war und dann ja. Mucks macht. Aber
ich merke, wir sind von unseren Wünschen sehr technisch.
Ja, ist korrekt. Aber das ist ein schönes Stichwort. Wir werden auch nachher nochmal drauf kommen, was so Soft Skills in 2025 sein werden, die vielleicht viel mehr Beachtung bekommen werden, als es heute noch denkbar ist. Seht ihr da auch eine Entwicklung, die im letzten Jahr passiert ist, vielleicht auch durch KI, durch den Einsatz von KI?
Mit den Soft Skills?
Ja.
Also ich muss sagen, was sich mehr und mehr abzeichnet, und ich glaube, das hat man in Summe schon mitgenommen, ist, dass man viel mehr kommunizieren muss. Man muss viel, viel mehr reden. Also was man früher gesagt hat in der Technik, sind die Leute, die im Kellerraum sitzen und vor sich hin programmieren, hat sich ganz viel geändert. Ich finde gerade die neueren Themen in Datenanalyse oder so sind Themen, die jetzt auch stärker durchmischt werden, also wo man sonst gesagt hat, es sind viele Berufe, die sonst von Männern angestrebt wurden. Auch da hat sich, finde ich, zumindest in meiner Wahrnehmung, sehe ich sehr viele weibliche Akteure oder diverse Akteure, die jetzt entsprechend da hingehen, weil es einfach ein kommunikatives Thema geworden ist und man viel darüber diskutieren muss und eben auch richtungweisend gehen muss, wie es denn eigentlich in der Zukunft weiter vorgehen soll. Und da ist so die, also ich glaube, es geht ganz viel weg von dieser technischen Komponente mehr hin zur Kommunikation. Und da ist KI aktuell auch das Chat-Interface.
Ich glaube, so dieses Soft-Skill in die Richtung, ja, Kommunikation, unglaublich wichtig. Was ich auch unglaublich wichtig finde, ist so ein gewisses Datenverständnis, Themenverständnis. Was macht denn das Ding überhaupt? Ich habe ja in einem anderen Podcast gesagt, so in die Richtung, naja, früher wurde gegoogelt, jetzt wird ChatGPT genutzt. Ist ja auch, das ist, ich weiß nicht, ob das Hard- oder Soft-Skill ist, weil es fühlt sich nach beiden an, wenn ich so ein Tool nutzen kann. Und dann, wie binde ich das halt auch, das Verständnis davon, in meinen Arbeitsalltag ein? Weil ein bisschen ist das auch so in die Richtung Medienverständnis. Weil ich muss halt auch deuten, kann ich das jetzt für bare Münze nehmen? Brauche ich jetzt nochmal Zusatzinformationen? Funktioniert das schon so oder muss ich jetzt nochmal das, was ich als Output habe, irgendwo gegen reale Quellen challengen? Muss ich jetzt nochmal gucken, wo finde ich noch neue Sachen? Also wie gehe ich mit diesen Informationen, die ich gewinne, wie gehe ich damit um? Also so auch so dieses, naja, so ein Faktencheck für die KI sozusagen zu machen und zu gucken, okay, wie ordne ich das schnell mit ein? Also einfach zu Plausibilitätschecks, so dieses Grundverständnis, wie interagiert das ganze Thema mit mir, wie interagiere ich mit ihm? Aber ich weiß jetzt nicht, ob das ein Soft-Skill oder ein Hard-Skill ist.
Aber die Plausi-Checks und so weiter sind auch Sachen, die gerade im Self-Service immer mehr kommen, weil wenn der User selber etwas aufgebaut hat, muss er sich selber trotzdem noch auch bemühen, es zu plausibilisieren, ob die Zahlen dann wirklich stimmen. Also auch da ist es und häufig da.
Was ich sehe, da kann ich bestimmt jetzt von irgendjemand draußen einen auf den Deckel, manchmal muss man, wenn man KI nutzt, eine sinkende Datenqualität in Anspruch, also einfach akzeptieren. Ich kann nicht erwarten, dass alle Ergebnisse immer 100% sind. Wenn ich 100% Ergebnisse erwarten will und kann, dann muss ich halt relativ viel investieren. Wenn ich aber so eine gewisse Grundaussage mir reicht, tendenziöse Aussagen, Tendenzen, dann ist es super. Aber da sind wir wieder bei dem Plausibilitätscheck. Ich darf dann halt nicht auf die letzte Nachkommastelle gucken.
Ja, also da würde ich natürlich dich auch verteidigen, wenn wir jetzt Angriffe kommen, weil es ist ja auch in eurer Excel mit VBI sicherlich nicht alles perfekt, wenn ihr jetzt KI-Ergebnisse kritisiert. Von daher ist es einfach nur die Realität. Ich gehe da sogar noch weiter und sage, also perfekte Datenqualität sollte gar nicht erst angestrebt werden. Das ist gar nicht für Menschen gemacht und sollte auch von Menschen nicht erwartet werden. Es ist oft einfach nur eine unnötige Bremse für Projekte.
Aber ich würde es auch aus dem KI-Thema wieder rausnehmen und würde sagen, wir sprechen ja zum Beispiel auch bei einem Daten von Modell. Und Modell ist ja auch nur eine abstrakte Form der Realität. Das bedeutet, irgendwas muss ja wegfallen. Und das ist ja genauso in deinem Prozess, hast du eigentlich deinen Regelprozess, den willst du abbilden, den willst du analysieren. Und dann gibt es irgendwelche Themen, die an diesem Prozess vorbeilaufen und die erzeugen dann vielleicht auch irgendwelche Datenmissstände, oder werden falsch innerhalb deiner Analyse interpretiert. Und damit musst du halt auch leben können und musst überlegen, wie viel Invest bin ich bereit, diese Fälle noch mit in mein Modell aufnehmen zu machen, zu nehmen, das Modell komplexer zu machen, um dann welchen Ziel zu bekommen.
Also ich merke schon, dass auf meiner Wunschliste für 2025 sicherlich noch eine Podcast-Folge zum Thema Datenqualität stehen wird. Bevor wir aber jetzt da zu tief reingehen, wenn wir jetzt mal so gucken, wir haben sehr technisch uns überlegt, was in 2024 unsere Game-Changer-Momente waren, aber auch gemerkt, dass Soft Skills und so das Persönliche eben da deutlich mehr in den Vordergrund geschoben wird. Was haben wir denn rein technisch gesehen, Tools und Technik, auf unserer Wunschliste fürs kommende Jahr, also für dieses Jahr 2025?
Was würde mir wünschen? Dass Microsoft endlich mal einen vernünftigen Abweichungschart hat, der nicht Bastelarbeit ist. Also wirklich, ich ziehe mir einen Actual-Wert rein, ich ziehe mir einen Planwert rein und ich kriege direkt die Abweichung berechnet. Das würde ich mir wünschen, einen wirklich integrierten Varianzchart. Klar gibt's da externe Tools, klar kann ich rumbasteln, aber ich würde mir so diesen Ease of Use zurückwünschen für gewisse Grafiken und gewisse Grafiktypen, die man immer mal wieder braucht, immer mal wieder sieht. Und da ist halt wirklich so ein Varianzchart, wo ich Abweichung direkt im Chart automatisch habe, wäre ein Wunsch, den ich hätte.
Also ich bleib da auch tatsächlich eher am Fachbereich, auch wenn es ein bisschen technischer ist als deins, weil nachdem jetzt vieles, was so im Bereich Infrastruktur, Plattform ja schon da ist, und ich würde jetzt mal sagen, CI/CD für Data Flows wird im Januar ja kommen, wenn es jetzt nicht mehr im Dezember kommt. Das nenne ich jetzt mal nicht, sondern...
Kannst du vielleicht mal sagen, was CI/CD ist?
Ja, also Code-Versionierung, eigentlich Continuous Integration, Continuous Deployment, ist wahrscheinlich aber auch nicht viel verständlicher als die Abkürzung. Deswegen ist es einfach nur die Versionsverwaltung und Code-Verwaltung.
Das ist, ja, das ist die SharePoint-Versionierung und Steroiden. Du kannst jede Veränderung sehen, die in einer Datei gemacht wurde und theoretisch zurückrollen und auch... Veränderungen miteinander mergen.
SharePoint konsequent zu Ende gedacht.
Plus, ich kann ja auch noch Plausibilitäten, wenn ich Richtung Produktion dann denke, kann ich noch Plausibilitäten reinbringen, wo im Grunde meine Reports schon mal vorab ein bisschen gecheckt werden, ob sie den Best Practice Rules, also ne, nach so den besten Sachen, die man tun sollte und das halt auch einhält. Von daher, ja, genau.
Also ich habe aber tatsächlich noch was anderes, und zwar so still und leise ist ja Ende des Jahres so ein Event dazu gekommen im Monitoring Log, was die Dateien in dem File-Bereich eines Lakehouse überwacht. Und warum finde ich das jetzt so interessant? Wenn wir zum Beispiel da denken, viele planen noch mit Excel auf SharePoint, dann könnte man, wenn man dort Dateien liegen, die End-User bearbeiten würden, könnte man dann die Änderungen schneller checken als jetzt mit bestehenden Workarounds, mit irgendwie anderen Tools, die komplexer sind. Und da wünsche ich mir einfach so eine, dass diese End-User-Oberfläche für Fabric endlich mal vernünftig ist, weil heute kann ich es niemandem zumuten, im File-Bereich vom Lakehouse als Fachbereich zu arbeiten. Man kriegt nicht mal eine CSV ordentlich geöffnet, dass man die lesen kann. Und ich wünsche mir dort so eine SharePoint-mäßige Oberfläche für den Filebereich, weil auch der Desktop-Client ist halt, ja, ist halt ein Ordnersystem und da kannst du aber auch die Tabellen sehen und zerschießen. Das kann ich auch keinem User geben. Und deswegen wünsche ich mir so eine End-User-taugliche Datenmanagement-Oberfläche für den Filebereich von Lakehouse. Das würde wirklich viele weiterbringen.
Da muss ich kurz dazwischen und zwar mit Werbung. Also kommt bei uns in die Abo-Falle. Wir bieten mittlerweile Consulting-Abos an. Das ist viel besser als, sag ich mal, kurze kleine Projekte abzuschließen. Es macht viel mehr Sinn, kontinuierliche Betreuung zu haben. Ich sage mal immer so, 10 Stunden, 3.200 Euro. Alle Infos findet ihr bei biordie.com. Viel Spaß beim Entdecken. Guckt mal, ob das was für euch ist. Freue mich auf Feedback. Bis dann. Ciao.
Oh. Ich habe noch einen Wunsch. Ich habe jetzt mal ein bisschen angefangen, mit Deneb zu arbeiten. Und es ist von Bastellösung immer noch eine sehr gute Bastellösung, wenn man eine strukturierte Sprache hat, wo man diese bastelt. Ich würde mir wünschen, dass es für Deneb wie so ein grafisches Nutzerinterface gibt, wie so ein Editor. Das wäre so ein bisschen wie, als würde man...
Gibt es Vega Online.
Vega Online, ja gut. Und wenn man das jetzt in Power BI direkt integriert hätte, so ein bisschen, das wäre wie, als würde man Tableau in Power BI integrieren. Das wäre...
Sollte so etwas wollen.
Alle Leute, die gerne Analysen machen, weil... jetzt will ich das nicht sagen, aber Tableau ist an der einen oder anderen Stelle schon für Analysen schöner, intuitiver, weil du gewisse Sachen machen kannst, die in einem Power BI einfach nicht möglich sind. So, und wenn du da jetzt mit Deneb ein Tool hättest, was du in Power BI hinein haben könntest, was das machen kann, sehr flexibel. Klar, gibt es auch andere Custom Visuals, die ganz, ganz viele Sachen können. Du kommst aber schnell in die Situation Ease of Use, wieder Drag and Drop, Fachbereich, nett. Und ich muss selber was bauen. Und wenn du dann ein Editor hättest, du erstellst das und zum Schluss weiß der Fachbereich, ich kann das dahin ziehen, dann funktioniert es auch wieder. Das wäre ziemlich cool. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass einige Einstellungen von Power BI, gerade bei den Formatierungssachen, ein bisschen nativer sind und ein bisschen mehr vorgedacht ist. Weil wenn man dann zum Beispiel die neuen Karten, ich durfte jetzt die neuen Karten benutzen, da gehen auch einige Sachen nicht, das haben wir mit Ulrich entdeckt. Aber wenn du da was versuchst umzustellen oder versuchst zu finden, du klickst dich so viel durch, vielleicht wird das mit In-Object dann besser. Aber momentan ist das eine ziemliche Hölle, da was zu formatieren.
Ja.
Und ich glaube, da drehen halt viele Nutzer auch durch, wenn sie versuchen, in Power BI was zu formatieren.
Ja. Das Suchfeld bekommt eine ganz andere Dimension und Wichtigkeit auf einmal. Das stimmt.
Das ist Wahnsinn.
Aber Markus, du hast, glaube ich, noch gar keinen Wunsch geäußert.
Ja, weil tatsächlich ich mit dem Stand, den wir haben, schon relativ zufrieden bin und viele von den Möglichkeiten, die wir haben, noch mehr eingesetzt sehen möchte und sehen möchte. Und ich war jetzt gerade so am Überlegen, ich glaube, so eine Art Library wäre so eine echt coole Sache, wo man sagen kann, ich habe irgendeine Visual vorkonfiguriert und ich möchte jetzt das meinem Team zur Verfügung stellen und kann es einfach rauskopieren. Also nicht nur in diesem Template-Rahmen, sondern vielleicht auch...
Ich habe noch mit Git heute
haben. Ja, deswegen, da bin ich da bei dir, dass mit Git heutzutage alles, was auf den Weg gebracht wurde, dass jetzt auch bald das Reporting JSON aufgesplittet wird, dass man einzelne Komponenten hat und könnte mit Code drangehen und das verarbeiten und bearbeiten. Können wir solche Sachen oder Lösungen selber schaffen und machen? Aber da bin ich wieder bei Michael. Für den Endanwender ist es gegebenenfalls nichts.
Ich habe noch einen Wunsch und der ist, den verstehe ich nicht, wieso der noch nicht umgesetzt ist. Man kann ja in Power BI solche JSON-Templates hineinladen, die einem automatisch die Farben geben, automatisch die Schriftarten geben, die Formatierung geben. Und gerade wenn man so komplexe Formatierung hat, man drückt drauf, importiert, ist gut. Aber ehrlicherweise, es scheitern schon viele damit, dieses Ding zu importieren, das richtige Unternehmen zu finden. Und dann gibt es in Power BI Desktop oben schön diese Anzeige Template auswählen. Wieso ist das nicht möglich, dass einmal die Unternehmenstemplates da oben angezeigt werden und man sagen kann, ich nehme das Unternehmenstemplate. Weil es geht ja auch mit Organisationsvisuals. Die kann ich ja auch zentral installieren. Das ist ein Visual, was jeder sehen sollte. Und das wäre sehr cool, wenn das mit diesen JSON-Files auch gehen würde. Weil dann könnte ich den Leuten einmal vorformatieren, dunkles JSON, helles JSON, CEO-JSON, Marketing-JSON. Dann drücken die drauf, kriegen automatisch ihre Formatierung. Einer macht sich einmal Gedanken, Und das ist so ein bisschen das Trampelfahrt-Theorem. Die Leute versuchen immer Umwege zu finden, außer der Weg ist so gerade, dann akzeptieren auch alle die Regeln. Ja. Und das wäre wirklich was ich mir wünschen würde. Es würde es sehr, sehr viel einfacher machen.
Wobei man auch sagen muss, dass bestimmte Features einfach so sind, dass sie einfach da sind und auch kein Update mehr erfahren haben. Also wenn ich jetzt daran denke, diese Organisationsvisuals anzulegen und zu verwalten, also da habe ich sehr wenige Leute gesehen, die das wirklich so tief nutzen und in die Konfiguration absteigen, weil es doch schon nicht so offensichtlich ist.
Na gut, aber ich brauche es einfach nur im Tenant einstellen. Ja. Also ich kann, und in großen Unternehmen, wenn ich jetzt ein Multimilliarden-Euro-Konzern oder Dollar-Konzern, ich kann einmal zentral sagen, das ist mein Template, ich kann es zentral verwalten, ich kann es allen einspielen, alle haben die richtigen Farben, alle haben die richtigen Schriftarten und ich brauche mich um nichts mehr kümmern. Und ich kann einfach draufklicken. Und das ist halt was, wenn es einfach zu nutzen ist, dann nutzen die Leute es freiwillig. Wenn ich basteln muss, ja, dann basteln alle noch mehr, weil, naja, ganz meine Anforderungen spricht es ja noch nicht. Jetzt nehme ich doch nochmal einen Schatten rein. Schatten sieht ja besser aus. Oder nehme ich doch mal einen 3D-Effekt rein. Bin ja froh, dass es keine 3D-Torten gibt, explodierend und so. Aber die Leute fangen ja dann an, Fantasien zu entwickeln, wenn ihnen der Weg aufgezeigt wird. Wenn sie aber einfach nur Knopf, oh, cool, funktioniert. Dann habe ich so ein bisschen diesen Apple-Effekt. Ease of Use, funktioniert einfach alles zusammen. Ich versuche es gar nicht mehr zu ändern.
Ich muss eben, weil du es schon häufiger so angesprochen hast, wenn wir bei Power BI in die Wurzeln gucken, dann sehen wir ja, dass im Hintergrund zum Beispiel diese Analyse-Services da sind. Und komischerweise ist es ja wirklich so, dass die Leute immer wieder gucken, was kann ich doch noch rauskitzeln und wir sind nicht viel besser. Und tatsächlich findet man dann plötzlich so Sachen wie, ach guck mal, ich habe ja nur diese Schriftarten im Power BI zur Verfügung, aber gehe ich über das Template-Datei, kann ich sogar noch meine eigene Schriftart hinzufügen. Hab dann die Downsides, die auf der anderen Seite da sind, dass jemand die Schriftart haben muss. Aber dieses an dem Thema dran vorbei machen viele und ich glaube, es ist wieder so, die Individualität der Leute, dieses Egozentrische ist so stark, irgendjemand fängt immer an zu basteln.
Ja, natürlich, aber wenn du es erstmal einfach machst, so einen Standard, so ein Best Practice zu nutzen, dann nimmst du die Menschen sind ja grundsätzlich erstmal faul. Sie überlegen erstmal, wie kann ich es am einfachsten wie möglich machen? Wenn ich nur draufdrücken muss auf den Knopf, wird das genutzt. Wenn ich aber, ich muss ja jetzt eh basteln, dann animiere ich ja noch weiter zu basteln.
Das Schöne ist, bei Power BI geht ja unfassbar viel über die Community. Das heißt, alles, was ihr jetzt gerade beschrieben habt, findet man irgendwo auf YouTube. Also du wirst immer jemanden finden, der es dir erklärt, wie man es baut. Und entsprechend wird es natürlich auch genutzt. Wenn ich jetzt so ein bisschen, kommen wir auch kurz mal auf meine Wünsche. 25. Wenn ich da so ein bisschen globaler denke, ich finde, das hat mich immer an Power BI so fasziniert, dass ich im Grunde jede Frage irgendwo beantwortet bekomme. Und das hat mir als früherer Business Objects, SAP-Nutzer, immer da gefehlt. Und deswegen würde ich mir tatsächlich wünschen, das ist jetzt so ein Mix aus Soft Skill oder was, wie auch immer man das nennen will, und Hard Skill. Ich würde mir wünschen, dass da auf der SAC-Seite auch eine viel stärkere Community entsteht. Und deswegen geht auch schon mal meinen Dank raus an Carsten und an Nils und an Tim, die da tolle Videos gerade produzieren und genau das jetzt möglich machen. Das ist so das, wo ich denke, da kann auch Power BI noch von profitieren, wenn so ein echter, harter Rivale wieder auftaucht, der Tableau sicherlich mal war, aber gefühlt, also zumindest aus den Kundenprojekten, aus denen ich komme, jetzt werden wir natürlich nur geholt, wenn Power BI Thema ist, aber aus denen, wo wir herkommen, ist häufig, dass eben Tableau abgelöst wird und Tableau gar nicht mehr, also gefühlt nicht mehr so der harte Konkurrent für Power BI ist, oder wie seht ihr das?
Ich glaube, in der deutschsprachigen Bubble ist das tatsächlich der Fall, dass es oft abgelöst wird, dass es oft ersetzt wird, weil alle im Unternehmen irgendwas mit Microsoft zu tun haben und man sagt, naja, wo wir es ablösen können, haben wir ja sowieso die Microsoft-Lizenzen. International, glaube ich, die sind halt schon bei einigen Konzernen einfach noch durch diese Salesforce-Ecke drin. Und das Pricing von Tableau ist ja auch deutlich teurer. Das muss man halt auch dazu sagen. Und dann überlegen sich halt Unternehmen schon, brauche ich zwei Tools oder kann ich es mit einem abdecken? Hm. Also, ja. Und SAC hat natürlich den Vorteil Integration in diese SAP-Welt.
Ja, ich glaube auch, dass das Ökosystem mehr und mehr Relevanz bekommt. Und ich glaube, das ist jetzt bei Tableau wirklich diese Nähe zu Salesforce, die da gekommen ist, das war jetzt nicht zuträglich. Ich glaube, als eigenständiger Player waren die besser aufgestellt.
Ich habe jetzt auch ein paar Jahre nicht mit SAP, also mit Tableau gearbeitet. Also ich kann jetzt auch nicht mehr sagen, wie innovativ jetzt ihr Herangehen war, weil so die Grundfeatures die waren halt immer geil. Dass ich so Dinge reinziehen kann, raufziehen kann, mir Farben drauflegen kann, also so Analysethemen, die so ein bisschen in Power BI halt fehlen.
Aber war das Thema ist das Thema nicht dann auch vielleicht wieder ein bisschen zu nerdig, zu individuell? Musste man da nicht schon sehr, sehr starke Anforderungen haben? Ist es da nicht doch wieder so, dass man sagt, okay, hier bei Power BI nur diese klassischen Visuals, die es da gibt, wenig Optionen und so weiter, kam man relativ weit. Also ich muss jetzt auch sagen, mit dem neuen Visuals und den ganzen Optionen, ich finde, es geht auch wirklich schon sehr, sehr weit. Also bis...
Klar, also es ist immer diese Trennung zwischen, wie kann ich was einfach nutzen und wie kriege ich es so angepasst, so in die Tiefe, dass es genau meinen Ideen entspricht, ist halt schwierig und ist ja genauso im Visuellen. Wenn ich jetzt Tableau Public mir mal anschaue, was da Leute zusammenbauen, denke ich mir so, geil. Wenn ich dann überlege, macht das Sinn für ein Company Reporting? Nein. Weil ich bräuchte so lange, um das aufzubauen, dann ist es für einen Use Case, eine spezielle Visualisierung. Das ist geil für so einen Showcase, das ist geil für, Entschuldigung für das Wort, für eine Präsentation. Aber wenn ich jetzt ein Reporting damit machen möchte, ist es vielleicht schwierig anzuwenden. Ich muss halt relativ viel anpassen. Ich muss relativ viel, da ist halt so eine Karte, wie ich ein Power BI, wenn die richtig gut wird, genial. Ich ziehe es drauf, es kommt gleich was, funktioniert. Weil ganz viele Leute ist ja Reporting oder das Aufbauen von solchen nicht ihr Hauptjob. Sie müssen sich damit eigentlich beschäftigen, was rauskommt.
Das ist eine schöne Überleitung eigentlich auf das Thema Soft Skills. Also was kommt da Anforderungen für die Menschen jetzt in 2025 aus euren Augen hinzu? Muss man sich wirklich viel tiefer noch mit den Tools beschäftigen oder ist es eher Kommunikation? Was nimmt uns KI eventuell auch da ab an Soft Skills oder an Hard Skills, die wir nicht mehr brauchen, wo es sich vielleicht mehr Richtung Soft Skills verlagert? Wie seht ihr das in 2025?
Also ich habe jetzt neulich beim TDWI irgendwie so einen Impuls gesehen, wo jemand innerhalb von einer Stunde 180 Videos sich dann, so Kurzvideos auf TikTok, anguckt und das so da erzählt, so seine Art, Informationen zu konsumieren. Und warum erwähne ich das jetzt? Weil ich das direkt zusammenbringe mit etwas, was mich in 24 eben sehr beschäftigt hat, dass ich ständig irgendwelche Bookmarks angelegt habe für Neuerungen, die, wo ich dann doch nicht dazu gekommen bin, das zu testen und quasi auch ganz viele ungelesene Bücher habe. Und ich glaube, das wird nicht weniger, dieser Overload an Informationen. Und vielleicht tatsächlich, also auch wir so hier als vier alte weiße Männer in der Runde, können mal überlegen, ist ein bisschen Verständnis auch zu entwickeln, dass vielleicht passt sich die jüngere Generation da an diesen Overload. Und schafft es, die Info so zu konsumieren, dass man dann sagt, okay, also wie viel kann man denn ernsthaft von diesen 180 Videos mitnehmen? Aber vielleicht ist es eben genau so viel, dass später im richtigen Moment die Connection dann hergestellt wird und dann in die Tiefe gegangen wird. Denn letztendlich dieses Bookmarken von irgendwelchen Sachen, die ich mir eh irgendwie nicht angucke, macht ja auch wenig Sinn. Das ist auch dann Distraction. Und ich glaube, dass die Möglichkeit, Informationen irgendwie zu filtern und eben genau das aber in die Tiefe zu gehen, was für einen jetzt in dem Moment relevant ist, ich glaube, das wird noch stärker so. Es ist halt nur so eine andere Sache von Datenkompetenz, aber ich würde mal diesen Aspekt einfach noch mit einbringen.
Ich glaube, was wichtig, das war schon immer wichtig, wird noch wichtiger, konzeptionelles Denken. Wirklich Konzepte zu verstehen, Grundlagen zu verstehen, weil dann, wenn man einmal diese Grundlage verstanden hat, dann kann ich auch die richtigen Fragen stellen. Und ich stelle ja jetzt nicht mehr die richtigen Fragen meinen Kollegen, sondern erstmal stelle ich die richtigen Fragen meinen Co-Piloten, meinen ChatGPT und wie sie auch alle heißen. Ich stelle die Frage, kriege erstmal eine Antwort und dann kann ich mit dieser Antwort weiterarbeiten. Aber um die richtige Frage zu stellen, brauche ich erstmal ein gewisses Konzept, muss erstmal wissen, welche Frage ich stellen kann. Weil das war ja auch immer so, du bist ja immer weitergekommen, wenn du die richtigen Fragen gestellt hast. Und das wird, glaube ich, jetzt noch wichtiger, dass du die Konzepte verstehen musst, um überhaupt Fragen zu stellen. Zum Beispiel reden wir mal über das Thema Datenmodellierung. Du musst eine Grundidee haben, wie sollte was sind Datenmodelle, wie funktionieren die, damit du dem Tool sagen kannst, naja, überlege mal, was bräuchte ich, um das und das aufzubauen? Was bräuchte ich, um das und das zu machen? Wir hatten vorher schon das Thema, dass ich gesagt habe, naja, ich zeige gerne in Schulungen, wie kann ich mit Power Query in ChatGPT Copilot arbeiten? Wie kann ich das mit DAX theoretisch tun? Kleiner Spoiler, DAX funktioniert nicht so gut wie Power Query, muss man ganz ehrlich sagen. Das kriegt er nicht so ganz hin, aber ich muss halt wenigstens wissen, okay, es gibt eine Formelsprache, die heißt DAX, es gibt eine Formelsprache, die heißt Power Query und was macht die ungefähr? Damit ich fragen kann, pass auf, das ist meine Funktion, das sollst du bitte machen. Aber ich muss verstehen, was er denn, also ich muss ihm das Konzept erstmal sagen, damit das nutzen kann. Und das glaube ich tatsächlich, dass so gewisse Grundkonzepte sehr, sehr wichtig werden zu verstehen, damit man dann mit ihnen weiterarbeiten kann. Ähnlich ist es ja mit Coding. Du musst wissen, dass du mit Python gewisse Sachen machen kannst, dann kannst du ihm sagen, okay, schreib mir mal diese und jene Funktion in Python und kannst sie dann nutzen.
Aber ich glaube, der Punkt, den man finden muss, ist eigentlich wieder die Selbstreflexion und das Fokussieren. Also genauso wie Arthur es sagt, ich kann einfach nicht alles bedienen und auch wenn ich im Self-Service jetzt Möglichkeiten bekomme, alles theoretisch machen zu können, muss ich doch wieder gucken, wo liegt eigentlich mein eigener Fokus, wo habe ich das größte Impact, den ich leisten kann und muss dann wieder kommunizieren mit den Leuten oder mit Mitspielern, denen ich dann andere Kompetenzen zuschreibe und denen ich hoffe, dass die für mich das ganze andere Thema übernehmen. Und ich glaube, und da sind wir ja auch immer mal wieder dran, es geht um diese Verantwortlichkeiten und die wird die KI selber nicht übernehmen können. Also ich muss dann jemanden haben, den ich vertraue und der eben bestenfalls nicht halluziniert. Also die Person, und muss dann sagen, okay, wir sind jetzt als Team und wir wollen einen Wert schaffen. Und auch da ist interessant, wie sich das Ganze weiterentwickelt, weil das, was wir haben, muss ja ein Wert sein, der mehr Wert ist, als was eine KI innerhalb von einer kurzen Zeit schaffen kann. Also gerade das sind, glaube ich, die Herausforderungen, zu gucken, was sind eigentlich Wertigkeiten, was ist der Fokus, den ich haben möchte und das nach vorne zu treiben.
Machen wir noch eine ganz kurze Blitzrunde. Mir ist nämlich gerade noch eine Frage dazu eingefallen, was so ein bisschen in die Richtung ja auch geht. Und zwar, wird KI die Art, wie wir als Menschen uns miteinander unterhalten, verändern? Einfach nur ja oder nein?
Ich glaube schon, man kann bessere Anforderungen stellen, weil ich habe mal gemerkt, eine Session mit unserer Kollegin der Deliana mal gemacht, einen Stream kann man noch angucken, wo ich dann gepromptet habe und nicht mal sie hat den Prompt verstanden. Und dann habe ich gesagt, okay, also wenn auch andere Kollegen das nicht verstehen, was ich da sage, wie kann ich dann erwarten, dass eine KI das Ganze versteht? Und ich glaube, KI wird aber einen dazu trainieren, in Worten Anforderungen zu formulieren und dadurch wird auch die Kommunikation zwischen Menschen auch besser und klar.
Ist es jetzt wirklich nur Blitzrunde oder kann ich noch eine kleine Ausführung geben? Zwei Themen. Wir schreiben ja alle schon ab und zu mal Mails mit KI und auf der anderen Seite fasst jemand die Mails mit einer KI zusammen. Also das ist, wenn man sich das mal so überlegt, der eine bläht die Mail auf, damit sie nach mehr klingt und der andere fasst die Mail zusammen, damit sie auf den Punkt kommt. Also das ist halt schon so eine ziemlich abgefahrene Situation, weil das kommt so ein bisschen in die Richtung KI, unterhält sich mit KI. Und das kommt ein bisschen daraus, dass wir erwarten, wenn jemand eine Mail schreibt, ja, so ein Zweizeiler sollte es halt nicht sein, weil das sieht ja nach nichts aus. So, also bläht man es auf und der andere denkt so, oh, ich will doch nur diese Information haben. Also schrumpft das zusammen. Das ist schon ziemlich abgefahren. Und ein anderes Thema, was ich zum Kommunikationsthema gehört habe, ist ein bisschen abstrakter. Geht's um Dating-Apps. Und wenn wir uns jetzt mal überlegen, wir werden ja in so 2, 3, 4 Jahren, werden die meisten Leute ja relativ viel mit der KI sich unterhalten haben. Und die KI kann halt ein relativ gutes Persönlichkeitsprofil von einem erstellen. Jetzt kann man sozusagen einen Concierge entwickeln, der aus seinem Persönlichkeitsprofil sich mit anderen KIs trifft und relativ schnell abgleichen kann, macht denn ein Treffen zwischen diesen zwei Personen Sinn? Es ist schon ziemlich abgefahren, wenn man sich das mal überlegt. Ich weiß nicht, ob das eine gute Entwicklung, eine schlechte Entwicklung ist, aber es kann definitiv eine Entwicklung sein, die auf uns zukommt.
Also ich muss sagen, also ich glaube ja, die Kommunikation wird sich ändern, weil ich es gerade auch selber mache. Ich lasse aber meine Mails nicht aufblähen, sondern ich sag mal so, ich rotze den Text der KI hin, lass ihn optimieren, also konkreter machen, lese ihn, guck, ob die KI verstanden hat, was ich sagen möchte Und wenn ich dann meine Textfassung habe, die ich nutzen möchte, dann gebe ich sie an eine Mail weiter und kann den Kunden reinschicken und einfach diese Präzision, die ich habe, wo ich vielleicht sonst einen Kollegen gesagt habe, kannst du mal gegenlesen und hätte sie da schon ein bisschen ordentlicher geschrieben. Das ist, wird schon an der Stelle verändert bei mir. Was ich aber auch mache, ist, dass manchmal, wenn ich Korrekturen habe, diese Korrekturversion der KI nicht mehr gebe. Und das heißt, ich kommuniziere immer nur in selektiven Fällen mit der KI bis zu einem Grad, wo ich sage, jetzt übernehme ich wieder das Steuer. Und das wäre jetzt bei der Dating-App so ein Punkt, wo ich sage, die KI weiß nicht alles über mich, weil ich bestimmte Sachen ihr einfach nicht, weil ich sage, da brauche ich die nicht.
Aber tatsächlich, also das gibt's eine Studie von Facebook oder Meta, und die haben genau untersucht, also wie viele Likes muss man hinterlassen haben, damit quasi die einen besser kennen als Kollegen, als Freunde und als Partner. Jetzt ratet doch mal, wie viele da nötig waren.
Likes?
Ja.
Wahrscheinlich 10.
10 waren die Kollegen.
Okay.
Dann 30 waren die Freunde und ab 70 kennt einen Meta besser als der Partner.
Und jetzt muss man sich aber auch nur wieder vorstellen, das ist wieder Clusterbildung. Ne? Mhm. Also es ist nichts anderes, als zu gucken, in welchen Cluster fallen die Personen rein, und dieses Bild passt dann schon relativ gut rein. Und das ist auch, wenn du jetzt dir von der KI ein Profil von dir selber erstellen lässt, es hat sowas wie Horoskope lesen. Man selber liest den Text und es sind so Andeutungen drin, wo man sagt, ja, das passt schon ganz gut, und dann will man es plötzlich auch als wahr sehen. Also ich glaube,
was man noch dazu sagen muss, das ist ja auch ein bisschen so Bias.
Ja.
Weil momentan nutzen wir ja KI, oder ich zum größten Teil, ChatGPT, mehr für Arbeitsthemen. Also sagt er mir natürlich so vom Charakterzügen her sehr arbeitsnahe Charakterzüge, wo natürlich ganz andere Charakterzüge, die man jetzt nicht sucht, die fehlen natürlich ein bisschen. Das muss man halt dann sagen. Vielleicht, und das ist ein anderes Vielleicht, kann es aus den Charakterzügen, die man arbeitstechnisch an den Tag legt, ableiten, aus dieser genauen Clusterbildung, was gehört denn zu diesem und jenem Charakterzug meistens dazu? Das ist halt nicht ganz unwahrscheinlich.
Die interessante Phase dabei wäre ja, wie würde sich sowas zum Beispiel auf eine Teamzusammenstellung ergeben? Also wenn du jetzt ein Projekt hast und hast über KI meinetwegen oder irgendwelchen Informationen gesammelt, welche Personen du in das Team packst. Willst du den Störer da drin haben, weil der macht die Unruhe rein und sorgt für die kreativen Ideen, oder willst du es doch eher gleichmäßig gezogen haben, damit die sehr produktiv in einem durcharbeiten können, nehmen aber keine neue Sichtweisen an? Solche Sachen sind, kommt ja
das Projekt drauf an.
Genau. Kämen vielleicht mit der Projektanforderung, aber vielleicht ist derjenige, der die Projektanforderung stellt, ja selber wieder einer von den jeweiligen und möchte in die Richtung treiben, wie es aber nicht für das Projekt das Beste wäre.
Vielleicht und so weiter. Macht das also die KI zukünftig.
Die Entscheidung zu treffen. Ja, ich weiß nicht.
Und ein Mensch guckt einfach nur drauf, ja, passt, packen. Ja. Also, dass der sozusagen nur noch, okay, könnte passen, was waren die Intentionen, was waren die Entscheidungskriterien, hake ich ab, nehme ich so.
Ja, und da ist jetzt gerade die Frage, ob das andere nicht vielleicht viel früher viel zufälliger war und viel tollere Effekte gehabt hat, als wenn es jemand nach einem Entscheidungsbaum versucht vorzutreiben.
Werden wir erfahren.
Genau. Das ist eigentlich schon ein richtig schönes Schlusswort. Das werden wir erfahren. Ich hoffe, wenn wir uns in einem Jahr wieder hier zusammensetzen und dann einfach retrospektiv einmal schauen, wie ist denn 2025 wirklich gelaufen? Wird uns die KI die Entscheidung abnehmen, wie eine Teamzusammensetzung in einem Projekt sein wird? Und so weiter. Ich freue mich drauf. Wie wir es Weihnachten auch gemacht haben, so werden wir auch jetzt gemeinsam das Schlusswort erheben und euch ein frohes und glückliches Jahr 2025 wünschen. Was wollen wir sagen? Ein frohes Neues?
Frohes Neues, ja.
Genau. Auf drei?
Auf drei.
Eins, zwei, drei.
Ein frohes Neues.
Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.